ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, so gemütlich hat man es lange nicht mehr. Wobei, da bin ich vielleicht doch ungerecht, aber trotzdem, ich bin gerade völlig begeistert von dieser Atmosphäre für eine neue Folge von Elefant, Tiger und Co., dem Podcast. Und ich habe heute hier zwei Leute aus dem, glaube schon prominenten Freundeskreis Schabrackentarp hier bei mir, hier im Gondwanaland. Zum einen alter Hase hier beim EDC-Podcast, Michael Ernst. Micha, sei herzlich willkommen.
Grüße dich, hallo.
Und jemand, den ich zum ersten Mal hier beim Podcast begrüßen darf, der trotzdem mit freudiger Erwartung hoffentlich dem hier sich stellt, Timo Gessner. Timo, sei herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, ein Abenteuer, auf das du dich einlässt oder so ein bisschen Spannung, Vorfreude, wie ist es bei dir?
Um ehrlich zu sein, habe ich das heute Morgen erst ganz spontan erfahren, dass das heute ist. Aha. Aber ja, klar, ich bin dabei.
Man wollte dich nicht aufregen vorher, aber wirklich, das ist bisher bei allen eigentlich immer wieder gut ausgegangen.
Das wird immer am besten.
Ja, genau so, genau so. Der Schabrackentarp ist ja auf jeden Fall ein kleiner Star bei Elefant, Tiger und Co. Ich bin jetzt einfach mal bei der aktuellen Geschichte, die natürlich alle vor sich haben. Nuang und Nessa, die beiden neuen Tapire, die ja noch nicht mal ein halbes Jahr, Micha, ein halbes Jahr ist das jetzt? Oder?
Seit Oktober, ne? Oder? Wann? Oktober war es, Timo? Ja, also ich müsste jetzt immer in die Daten gucken.
Ja.
Also es ist noch nicht lange her, das ist richtig. Also seit ungefähr einem halben Jahr sind die jetzt hier.
Timo, es ist vermutlich mal die Phase des größten Geduldsspiels gerade mit den beiden, um die so ein bisschen hier einzugewöhnen. Wo ist der Stand? Wie zufrieden bist du mit den beiden bisher?
Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Der Start, der war ein bisschen unerwartet, war für uns alle eigentlich, dass die Tapire doch relativ scheu waren am Anfang. Von daher war das echt eine neue Herausforderung, einfach neue Tiere. Und die sind einfach mal doch anders drauf als die Vorgänger sozusagen. Ne? Mit Laila oder so oder auch mit Kopashi war man ja total vertraut. Und jetzt kommen Tiere, die sind neu, sind aber auch einfach noch nichts gewöhnt. Sind wesentlich schreckhafter und so.
Ist das nicht auch ein Wesensmerkmal von den Tapiren, dass diese Angst, sag mal, die ganze Zeit, diese Furcht?
Würde ich so nicht sagen. Also die sind schon vorsichtig und ein bisschen schreckhaft. Das ist schon so ein Wesensmerkmal vielleicht. Auch kommt es daher, dass es Wildtiere sind. Allerdings waren die schon sehr schreckhaft. Also Kopashi und Laila waren auch nicht von Anfang an mit uns so vertraut. Da haben wir uns auch ganz langsam rangetastet. Es hat auch viel Geduld gebraucht. Ich weiß noch, Micha, wo wir davor saßen, vorm Futternapf, ne? Und erstmal nur mit denen geredet haben und so die erste Zeit. Aber hier war es schon noch mal ein bisschen was anderes. Die sind schon sehr schreckhaft gewesen.
Micha, um die Hintergrundgeräusche hier zu erklären, das ist jetzt nicht der Tapir, den wir hören, aber trotzdem ein Bewohner hier von dieser Anlage mit.
Naja, das sind die Kiebitze, die wir hier mit auf der Tapiranlage haben, die sind schon immer eigentlich auf der Tapiranlage mit leben, das sind Offenbrüter. Ja. Und die Tapiranlage ist ja die größte freie Fläche, die wir haben. Deswegen brüten die Kiebitze hier immer auf der Anlage. Momentan haben sie vier Jungtiere, führen die auch und meckern gerade, dass wir hier in der Mitte sitzen und sie irgendwie in ihrer Tagesroutine. Also die meckern uns an, so wie geht weg.
Die sind aber ohnehin sehr selbstbewusst, oder? Die meckern ja auch den Tapir, der ja, was weiß ich, wie viel größer.
Die greifen die sogar an. Also die fliegen die sogar an, die fliegen sogar unsere Vogelpfleger an, die fliegen sogar so Eindringlinge an. Die einzigen, die sie nicht anfliegen, sind Timo und mich. Ja. Das finde ich immer ganz nett.
Und die haben ja nun gerade auch noch Jungtiere, Timo. Inwiefern beeinflusst das gerade auch eure zwei Tapire?
Ich würde mal sagen, das macht es interessant. Ne? Die erschrecken sich mal kurz, die werden mal weggejagt oder so und da ist immer was los, aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass es stört oder so.
Ich meine, das ist so ein Größenverhältnis wie Rollschuh zu Auto. Der Tapir könnte da ja einfach tapfer drauf zumarschieren, ihm wäre das völlig egal.
Könnte auf jeden Fall. Ne?
Aber das ist gar nicht sein Programm.
Wir haben bei der Nessa auf der Seite haben die gebrütet und die kennt also die Situation. Aber immer an dem Tag, wenn die Jungtiere dann schlüpfen, dann passen die Eltern halt noch mehr auf und sind noch ein bisschen aggressiver den Tapiren gegenüber. Und da haben sie auch Nessa schon mehrmals sehr eingeschüchtert und auch mal weggejagt. Die breiten dann die Flügel aus, zischen, geben alles. Und Nessa lässt sich da schon irgendwie beeindrucken. Ist ja auch gut so, in dem Fall.
Wenn ich gerade höre, auf der Seite von Nessa, haben die beiden, Nuang und Nessa, sich denn eigentlich schon mal so mitbekommen oder sind direkt schon mal ohne irgendwas dazwischen beieinander gewesen?
Ja, also die sehen sich. Also die können sich sowohl im Stall, also sehen, hören, riechen, das können sie auf alle Fälle. Die können sich auch im Stall direkt sehen und die können sich auf der Anlage auch direkt sehen. Einmal haben wir eine Trennung im Wasserbecken und einmal haben wir eine Trennung auf der Anlage. Sie sind noch nicht ganz zusammen. Das hat auch Gründe. Es sind beides noch Tiere, die noch nicht ganz geschlechtsreif sind. Wenn ich sage noch nicht ganz, heißt das, also es bewegt sich gerade was. Die sind gerade alle so im hormonellen Geschwurbel. Also da dreht es gerade auch gewaltig in der Birne bei allen.
Ja.
Aber sie sind noch nicht hundertprozentig geschlechtsreif. Und in diesem Moment wollen wir halt noch abwarten, bis wir wissen, wenn wir sie zusammenlassen, dann sind die auch Männchen und Weibchen. Ne? Und dann machen die das, was wir von denen erwarten oder was wir erhoffen. Und nicht, wir sind dann Brüderchen und Schwesterchen. Das ist so ein bisschen, vielleicht Küchenpsychologie, aber so ein das Gefühl, die Tiere in einem noch zu frühen Alter zusammenzulassen, das behagt uns nicht. Deswegen wollen wir wirklich warten, bis es richtig losgeht. Jetzt geht das Markieren los, jetzt kann man auch mal bei den Männchen beobachten, dass da untenrum was passiert. Jetzt noch nichts Weltbewegendes, ja, aber ja. Es passiert was. Das Weibchen ist ein bisschen weiter als er. Der Zahnwechsel ist mehr oder weniger abgeschlossen. Also wir reden jetzt hier nicht mehr über viele, viele Monate, bis wir sie zusammenlassen. Aber wir reden schon über so mittelfristig vielleicht 2-3 Monate. Dann sind sie zusammen auf jeden Fall.
Und heißt dann zusammen auch die ganze Zeit zusammen? Also waren zum Beispiel Kopaschi und Laila immer zusammen?
Die waren sehr, sehr, sehr viel zusammen. Bei Kopaschi und Laila war es sogar so, dass wir den Kopaschi dazugelassen haben, als ein Jungtier da war.
Ja.
Das ist schon echt was Besonderes. Das habe ich bis jetzt sonst in keinem Zoo gesehen. Ne?
Als das Jungtier schon ein gewisses Alter erreicht hat.
Genau,
als es schon älter war.
Ja. Ja. Also so richtig Papa-Mama-Kind sozusagen. Ja. Ist eigentlich unnatürlich, aber die haben sich so gut verstanden, unser Pärchen, dass das einfach für alle cool war. Also es hat gut harmoniert.
Also das sind jetzt keine Einzelgänger sonst oder sowas, die man nur in der Paarung zusammenlässt?
In der Natur sind es tatsächlich Einzelgänger. Allerdings sind die oft nicht so ganz strikt, also an irgendwelchen Salzlecken oder so, wo alle Tiere hin müssen, da sieht man auch mal mehrere Männchen oder so. Also da scheinen die nicht so ganz streng zu sein. Im Zoo funktioniert es oft gut, dass man Einzelgänger trotzdem paarweise zusammenhalten kann. Letztlich müssen wir gucken, wie die zwei ticken, wie die sich vertragen. Wenn die sich gut verstehen, lassen wir sie viel zusammen. Haben sie beide was von, haben sie beide eine größere Anlage und haben auch mehr Abwechslung. Ne?
Es gibt auch Haltungen, habe ich auch schon gehört, wo die Tiere überhaupt nicht zusammen harmonieren, wo die wirklich nur zur Paarungszeit zusammengelassen werden. Dann wird das gemacht, was man erwartet und dann geht es auch nicht mehr. Wir hatten bisher halt immer das Glück, dass es gut funktioniert und es sieht auch jetzt bei den beiden, ehrlich gesagt, sieht es recht entspannt aus. Aber das kann man erst sagen, wenn es soweit ist.
Wenn ich gerade die Bilder von euch hier und etc. kenne, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ein Tapir auch aggressives Verhalten zeigt. Das ist immer eher so zurückhaltend oder dann eben auch sehr vertrauensvoll. Können die auch nicklig sein?
Ja, die sind nicht von Haus aus aggressiv, die sind von Haus aus Fluchttiere. Die haben ja, wenn ich jetzt sage, der Tapir kommt ja in Südostasien jetzt eigentlich fast nur noch auf der malaysischen Halbinsel vor. Der eigentliche natürliche Feind wäre ein Tiger.
Ja.
Das ist der einzige, der dem erwachsenen Tapir oder einem halberwachsenen Tapir irgendwie Herr werden kann. Eigentlich ist es ein Fluchttier, es haut ab. Aber wenn jetzt zum Beispiel Mütter mit Kindern, ne, die ihre Kinder verteidigen, gehen auch schnell zum Angriff über und die haben alle Möglichkeiten, auch erstmal ihr Gewicht als Waffe einzusetzen. Ich meine, wir reden hier über 350, fast 400 Kilo.
Ja.
Wenn die Masse in Schwung kommt, da ist da wenig entgegenzusetzen. Und der Tapir hat ein fürchterliches Gebiss. Ne? Also wenn man das Gebiss sieht, wahnsinnig heftige, scharfe Eckzähne. Es sieht ein bisschen aus wie ein Schweinegebiss. Ne? Haben Tapire mit Schweinen nichts zu tun. Aber wenn die irgendwo reinbeißen, da wächst kein Gras mehr.
Und Timo, wozu brauchen die dieses Wahnsinnsgebiss? Also nehmen die die ganz hartschaligen Früchte oder was wozu sind diese Zähne gut?
Zur Ernährung eher nicht. Also die ernähren sich von Blättern. Das macht wirklich den Großteil ihrer Ernährung aus.
Ja.
Man liest immer wieder, Tapire ernähren sich von sehr weichen Pflanzenteilen. Die gehen aber auch an Rinde und so, also die können auch wirklich feste zubeißen und die fressen auch kleine Äste und so. Also, aber die Eckzähne, die dienen wirklich zur Verteidigung, wahrscheinlich auch mit Rivalen und so, da geht's auch mal heiß her und auch während der Paarung. Das ist dann kein Spaß mehr, also wenn die zubeißen, dann ist wirklich heftig.
Die Geräuschquelle hat gerade zugenommen, Micha. Was ist los? Habt ihr Regenschauer hier in
der Halle? Nee, ist kein Regenschauer. Das ist eine Kollegin, die macht irgendwo wahrscheinlich bei der Fischkatze mit dem Hochdruckreiniger sauber, das Becken. Das ist heute dran, heute ist Donnerstag.
Ja, aber ihr habt schön natürliche Geräusche. Das klingt tatsächlich. Ich hab's tatsächlich.
Wir können auch sagen, wir schneiden das raus mit dem Hochdruckreiniger und sagen, Ach, das ist so ein entferntes Windrauschen im Blätterdach mit Regen. Ne?
Das klingt viel besser. So würde ich es auch übersetzen. So von der ganzen Atmosphäre her passt das einfach. Aber weil wir gerade bei Wasser sind, Micha, worum ihr euch ja über sehr kümmert beim Tapir, ist, dass die auch ins Wasser gehen. Warum ist euch das so wichtig?
Naja, das ist nicht uns wichtig, das ist den Tapiren auch wichtig. Das sind Tiere, die von ihrer Lebensweise im tropischen Regenwald vorkommen. Der ist immer feucht, das ist immer warm, da ist immer eine hohe Luftfeuchte. Und es ist logischerweise auch immer Gewässer in der Nähe. Und Tapire gehen aus mehreren Gründen ins Wasser. Einmal, ich hatte schon gesagt, sind Fluchttiere, die flüchten ins Wasser. Also wenn Wasser in der Nähe ist, verschwinden die da drin. Sie können hervorragend schwimmen, das dient dazu, um andere Nahrungsgründe zum Beispiel zu erschließen. Und was nicht ganz unwesentlich ist, der Tapir geht auch gerne auf den WC, also im wörtlichen Sinne Wasserklo. Die verrichten ihr Geschäft da drin. Also die brauchen das, um, ich sage es jetzt mal etwas feiner, um zu lösen.
Ja.
Die brauchen das nicht zwingend, die können auch anders, sie können auch im Trocknen, aber alle Tapire, die ich kenne, gehen sehr gerne, wenn es möglich ist, ins Wasser auf Toilette. Also kacken uns nochmal.
Ja, das löst
sich so hören, klar. Ne? Ja, so.
Aber trotzdem wirkt das so, als wären die schüchtern, wenn sie ins Wasser gehen, Timo. Also warum muss man sie dann, wenn sie das mögen, dazu überreden?
Ja, ich kann mich noch gut erinnern, wie es bei Laila und bei Kopashi war. Das war auch hat sehr lange gedauert, sie endlich mal in das Wasserbecken zu locken. Und wir haben am Anfang gedacht, Mensch, da kommen wir hier in die Halle. Die waren ja am Anfang noch in der rückwärtigen.
Ja.
Und dann gibt's das tolle Wasserbecken und so. Und dann war man natürlich gespannt, die auch mal baden zu sehen. Und das hat sehr lange gedauert. Und man muss sich das so vorstellen, hier in der Halle, die ganzen Geräusche, Kercher und alles, was hier sonst ist, an anderen Tieren, Regen und so, das ist auch für die Tapire neu. Und bei allen neuen Sachen sind die erstmal vorsichtig. Und bevor die so in neues Wasserbecken gehen, das kann schon eine Weile dauern. Ein anderer Faktor ist auch die Wassertemperatur. Ich denke, ganz am Anfang hatten wir das Wasser ein bisschen zu kalt. Also es war nicht kalt, aber Tapire sind scheinbar wirklich Warmduscher, beziehungsweise Bader. Und,
wie viel Grad braucht ihr?
Also wir haben gemerkt, 23 Grad
müsste
es schon sein, damit die gerne reingehen.
Mindestens.
Ja.
25
ist noch
besser.
Könnt
ihr das beeinflussen hier?
Ja, natürlich. Also wir hatten nicht drauf geguckt, da ist einfach auch was ausgefallen, es war einfach zu kalt.
Ja.
Also wenn ich da so meine Hand reinhalte und sage, ja, es ist okay, was für mich okay ist, kann für ein Tapir halt schon zu kalt sein.
Ja.
Wir haben dann die Temperatur ein bisschen erhöht, also das läuft ja über einen Filter, also das Tapirbecken ist ja vom restlichen Flusslauf, obwohl das nicht so aussieht, ist ja getrennt, das ist ein völlig separater Wasserkreislauf, das wird separat gefiltert und läuft auch immer über eine, also theoretisch die Möglichkeit, das Wasser zu erwärmen, und da können wir einstellen, was wir wollen, und da können wir eben auch 25 oder 26 Grad einstellen.
Und sind das denn auch Wasserratten, also wo ihr richtig kämpfen müsst, wenn die einmal drin sind, dass die überhaupt wieder rauskommen?
Also wir hatten jetzt den Luang, der hat also die Phase, bis er ins Wasser gegangen ist, war relativ kurz, und dann war er wirklich lange im Wasser, also der war richtig lange drin, hatte ich schon fast ein bisschen Angst, dass er jetzt ins Wasser geflüchtet ist, wo irgendwas auf der Anlage Angst hat und gar nicht mehr rauskommt.
Das
ist natürlich auch doof. Aber bei unseren vorherigen, also auch Laila und Kopashi, es gibt so Tage in der Halle starke Sonneneinstrahlung. Draußen ist es warm, hier drinnen ist es noch wärmer, hier hat man noch eine hohe Luftfeuchte. Also es wird wirklich richtig tropisch. Das ist genau das Wetter, wo sich zum Beispiel Laila eben auch stundenlang ins Wasser gestellt hat. Ne, ja. Gerade wenn sie trächtig war und auch noch ein Gewicht mit rumzuschleppen hatte extra, dann stand die teilweise wirklich stundenlang im Wasser, guckte nur so die Rückenlinie raus, die Ohren und die Nase.
Ja.
Und das hat die genossen. Also das machen die sehr, sehr gerne. Und die können auch lange tauchen zum Beispiel.
Das wollte ich sagen, sind das gute Taucher? Also machen die das jetzt nur, wenn es unbedingt sein muss, oder haben die da auch Spaß dran?
Nee, das machen die schon wirklich gerne. Also wir nutzen das hier und werfen auch manchmal Möhren oder sowas ins Becken. In der Natur sind es Wasserpflanzen, die abweiden auch. Und hier suchen die dann nach den Möhren, die eben untergehen im Becken, und das macht denen schon richtig Spaß. Also da sind sie lange im Becken unterwegs und haben da auch was zu tun und bewegen sich dabei. Da muss man ja natürlich im Zoo auch immer darauf achten, dass die Tiere genug Bewegung kriegen.
Wie lange halten die es unter Wasser aus? Also verglichen so wie mit unserer Lunge oder besser?
Also die können schon auf jeden Fall länger tauchen als wir. Allerdings habe ich es noch nicht gesehen, dass die über eine Minute im Wasser, unter Wasser waren.
Ja.
Aber es wird schon berichtet, dass die viele Minuten. Also ich weiß gar nicht genau.
Also es gibt
eine Viertelstunde oder noch länger.
Ja, das ist eine Frage. Das ist eine Frage, die uns natürlich immer wieder gestellt wird. Ob das Krokodile sind, Schildkröten, also andere Lungenatmer. Ne? Wie lange können die Tiere unter Wasser bleiben? Delfine, Wale, also alles. Ne? Es gibt da keine Antwort drauf, weil schlicht und greifend hat noch niemand ausprobiert, wie lange es wirklich geht. Weil um das auszuprobieren, müsste ich das Tier unter Wasser drücken, oben eine Glasscheibe drauf machen und gucken, bis es ertrinkt.
Und die haben ja auch nicht unseren sportlichen Ehrgeiz sozusagen.
Richtig, also das Tier macht das so lange, wie es nötig ist. Ne? Ja, also gerade wenn die flüchten, dann können die schon mal, also ich denke schon, dass die 3-4 Minuten ist für ein Tapir überhaupt kein Problem, aber vielleicht sind es auch 10, ich weiß es nicht. Also das kann niemand genau sagen.
Und ihr habt ja nun auch tatsächlich der Wissenschaft gedient, indem ihr festgestellt habt, dass auch Jungtiere sehr gerne beim Tapir schon baden gehen. Wenn da jetzt so eine Tauchsituation kommt, also bei Kopaschi und Laila hattet ihr ja auch schon einige Jungtiere, steht da das Pflegerherz still, wenn plötzlich dieses kleine Tapir untertaucht und nach dem Motto, ach du je, muss ich jetzt mit dem Kescher hinterher?
Gar nicht mehr.
Ne? Nö. Mittlerweile auf jeden Fall nicht mehr.
Beim ersten schon?
Ja, kann ich mal, ja.
Also ich denke, dass wir die Geschichte vielleicht auch schon mal erzählt hatten. Wir haben bei dem ersten Jungtier, bei dem Baru, haben wir echt nicht gewusst, wie verhalten sich wirklich Jungtiere im Wasser, im tiefen Wasser.
Ja, ja.
Das konnte uns auch niemand sagen. Es steht überall, dass Schabrackentapire hervorragende Schwimmer und Taucher sind, aber es stand halt nirgendwo, dass, was ab wann. Ne? Also man weiß es bei Zwergflusspferden, die ertrinken als Jungtiere. Die müssen es lernen. Ich weiß aber nicht, ob das beim Tapir stimmt.
Ja.
So, die Leute, die Tapire gehalten haben, wir haben alle gesagt, wir sperren unsere Badebecken ab und wir warten da und wir sind vorsichtig und machen Stufen und all sowas. Und wir haben gesagt, nee, wir machen das nicht und stellen uns aber mit so langen Stangen hin. Also wir hatten so lange Stangen vorbereitet, wo vorne ein Kissen dran gebunden war.
Ja.
Und haben gesagt, wenn das Vieh jetzt ins Wasser rennt und es geht unter, dann können wir wenigstens noch mit der langen Stange und dem Kissen das Jungtier wieder an der Oberfläche holen, weil in dem Moment reingehen, wenn die Mutter dort zum Beispiel Panik schiebt, das wäre uns zu gefährlich gewesen.
Ja,
deswegen diese langen Stangen. Und was wir gesehen haben, Jungtier geht in Wasser, fängt an zu schwimmen, fängt an zu tauchen, das Normalste der Welt. Die können schwimmen, also der ist wunderbar vom ersten Moment an, ist ja hoch und runter, konnte diese Paddelbewegung machen, ist rein und raus gestiegen. Und das war echt eine Erkenntnis, die wir auch an viele andere Kollegen weitergeben könnten. Ihr braucht eure blöden Badebecken nicht absperren, die können schwimmen, das ist überhaupt kein Problem.
Gerade in dieser Phase, um nochmal darauf zurückzukommen, dass Mutter ihr Jungtier verteidigt, war Laila da für euch in der Zeit schwer zu genießen oder war ihr Vertrauen so groß, dass ihr auch daran konntet?
Also wir konnten dran, die kannte uns ja vorher.
Ja,
ne? Und gerade in der Vorbereitung, in der Kontrolle, die Tapire haben ja eine sehr lange Tragzeit von ungefähr 400 Tagen. Das heißt über ein Jahr.
Ja, ja.
Und da ist man gerade als Pfleger in der Vorbereitungszeit, haben wir ja auch viel Training mit der gemacht und dann steht die immer am Gitter und dann hat man geguckt, wie entwickeln sich die Zitzen und so weiter. Und da hatte man schon ein sehr enges Vertrauensverhältnis zu der und dementsprechend, ich nehme auch an, dass das Jungtier, dass das wie bei Menschen ist, das kennt dann auch schon die Stimme vom Pfleger und so. Das hört das wahrscheinlich im Bauch auch schon so, wie bei Menschen auch. Also die waren schon sehr vertraut, allerdings in der ersten Zeit, wenn das Jungtier sich irgendwo abduckt, Und erschreckt sich dann wegen irgendwas, die Mutter ist nicht direkt dran, dann fängt das an zu quieksen. Und dann kommt die Mutter natürlich angerannt.
Dann ist Alarm.
Und dann sollte man nicht dazwischen stehen. Also vorsichtig sein muss man auf jeden Fall, wenn die ein Jungtier haben. Und in der ersten Zeit ganz, ganz, ganz besonders.
Aber wir hatten schon sehr viel Vertrauen. Also wir haben das Jungtier dann auch in Gegenwart der Mutter teilweise gewogen. Also wir konnten das anfassen und manipulieren.
Ja, ja.
Natürlich ist das immer Erfahrung gewesen dann. Ne? Also wir haben das nicht von Anfang an immer so gemacht, sondern wir haben uns rangetastet und es ist auch nicht jedes Jungtier gleich. Also wir haben auch bei unseren Jungtieren festgestellt, dass es da Unterschiede gibt. Dass eins ein bisschen entspannter und cooler ist und das andere halt ein bisschen ängstlicher und vielleicht eher nach der Mutti ruft. Ne? Also das ist bei denen auch individuell ganz unterschiedlich.
Wenn ihr jetzt mal eure Schützlinge vergleicht von davor, also Kopaschi mit Nuang und Nessa mit Laila, würdet ihr sagen, das ist quasi identisch oder merkt ihr schon da charakterliche Unterschiede, Timo?
Also unsere Tiere sind jetzt noch in der Eingewöhnung.
Ja. Also wir lernen sie noch
kennen. Die machen riesige Fortschritte, aber wir lernen die noch kennen. Ne? Da würde ich mal noch nicht einen letzten Schlussstrich drunter ziehen, aber Laila und Nessa, die sind sich schon ähnlich. Also mich hat Nessa von Anfang an gleich an Laila irgendwie erinnert.
Ja.
In so bestimmten Sachen, das ist schwer zu sagen. Also eins ist natürlich, dass die beide so verfressen sind, sage ich mal.
Ja.
Also mit Futter geht viel, das hat man bei Nessa schon beim Auspacken gemerkt.
Ja, ne?
Also die Banane hat dann doch noch gewirkt.
Ja.
Aber wir lernen die immer noch besser kennen.
Und bei den Jungs? Ja. Ich meine, Nuyang ist ja sogar noch ein Stück länger hier.
Ich finde, der ist schon noch mal ein ganz eigener Charakter, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Micha, aber...
Also ich mache jetzt gar nicht so, also natürlich, es ist ein Schabrackentapir, die gibt's, die haben schon die sind schon alle ähnlich, klar. Ja. Er ist immer noch, also wenn wir jetzt zum Beispiel, wie Timo gerade sagt, dass wir in der Angewöhnungsphase sind, bei ihm ist es immer noch so, wenn wir an ihm, bei ihm stehen und ihn auch krabbeln und also auch zu versuchen zu manipulieren, dass er sich hinlegt, dass wir auch in Zukunft vielleicht Blut nehmen können oder an den Füßen was machen können, ist bei ihm, also bei Kobashi war das so, du bist hingegangen, hast angefasst, ist ja umgefallen. Ne? Das ist bei ihm jetzt noch nicht so, aber das würde ich eher auf die Tatsache schieben, dass er noch nicht so lange da ist. Und ich hoffe auch, ehrlich gesagt, dass er mindestens genauso wird wie Kobashi, weil Kobashi war ein erfolgreicher Papa.
Ne? Ja.
Das ist das, was wir von ihm verlangen. Der darf gerne irgendeine Macke entwickeln, aber untenrum muss alles gut funktionieren. Ne? Das wäre uns ganz, ganz besonders wichtig.
Ein klar formuliertes Ziel. Ja. Aber da kommen wir noch gerade zu diesem Anfassen und schon Umkippen. Das ist ja auch etwas, was mich immer wieder umhaut. Dieses, man kann den Tapir sozusagen in Trance streicheln. Wusstet ihr das oder habt ihr das auch in dem Moment erst kennengelernt, wo ihr mit den Tieren Kontakt hattet?
Nee, das ist eine bekannte Tatsache.
Ja.
Das funktioniert bei Tapiren so und das funktioniert auch bei Nashörnern so. Das ist wirklich eine lustige Eigenart. Keiner kann sich das so ganz erklären, warum das so ist, aber das ist bekannt.
Ja. Also es gibt ganz, ganz alte Tierfängerberichte, wirklich, wo die wilde Tapire gefangen haben, die dann wild in irgendwelchen Kisten standen, 1000 Leute ringsrum. Das Tier ist wirklich unter höchstem Stress. Ne? Und dann wird trotzdem beschrieben, dass durch die Kistenabstände das Tier gekrabbelt wurde, sich ablegt und anfängt einzuratzen. Also das ist offensichtlich eine Eigenart, die alle Tapire so haben und die so irgendwo in der Genetik verankert ist, dass die sich halt gerne krabbeln lassen. Vielleicht hat die Natur vergessen, das zu löschen,
ja. Ne?
Dass man sich einfach nicht hinlegt, wenn man sich von fremden Leuten, das ist bei denen einfach nicht da. Also das funktioniert.
Und ist das ein Verhalten in freier Natur, was die an Bäumen dann auch machen, dass sie sich dann gerne krabbeln? Also seht ihr sowas zum Beispiel bei euch auch
ja,
hier?
Sie scharren, genau. Ja, die kratzen sich natürlich und die gehen an irgendwelche, aber also der Baum geht ja nicht zum Tapir und krabbelt den, also so wie wir das machen. In der freien Natur haben die gar nicht solche, da gibt es ja niemanden, der hinkommt und die krabbelt.
Da meint es keiner so gut, das ist schon eben, klar. Ja,
also, genau. Dass die sich irgendwo schuppern und scharren. Und
auch untereinander machen die das dann nicht. Ne?
Ja, untereinander sind die halt auch nur kurz zusammen.
Ja, ne?
Also die gehen zur Paarung zusammen, machen ein bisschen Ringelpiez mit anfassen. Und auch wenn die bei uns zusammen sind, die liegen ja nicht nebeneinander und putzen sich und krabbeln, sondern die liegen halt wie so zwei alte Latschen, manchmal noch mit ein bisschen Abstand, nebeneinander und sehen sich. Aber die machen jetzt keine gegenseitige Fellpflege. Und ich sag mal, alles, was an Berührung passiert, ist der eigentliche Paarungsakt. Und das Vorspiel, wo die sich halt im Kreis drehen und sich so ein bisschen zärtlich und manchmal etwas weniger zärtlich an den Beinen rumknabbern. Aber das ist alles andere als das, was wir mit einer Bürste zum Beispiel machen.
Ja, Timo, und das zu lesen ist ja das eine. Ich meine, die Literatur sagt viel, aber wenn man es dann ausprobiert und klappt tatsächlich, warst du trotzdem noch verblüfft? Also wie waren so deine ersten Eindrücke, als du, ich vermute mal, Kobashi oder Leila damals das erste Mal in Trance krabbeln durftest?
Das ist immer was Besonderes. Auch wenn ein Tier, was am Anfang doch scheu und schreckhaft ist, dann irgendwie das Vertrauen hat, dass es sich ablegt, das ist schon cool. Also das war jetzt hier auch nach meiner Elternzeit zum Beispiel so, dass wo ich wiederkam und dann hat Nessa sich das erste Mal hingelegt im Stall irgendwie. Hat extra noch gewartet sozusagen. Ja. Nee, war cool. Ist immer ein besonderer Moment. Da habe ich auch gesagt zur Kollegin, mach bitte mal ein Foto. Ich brauche nicht ständig Fotos, aber irgendwie... Cooler Moment, wenn die sich das erste Mal ablegen und irgendwie zeigen, hey, die haben Vertrauen, legen sich jetzt hin. Das ist schon schön.
Und es ist auch wichtig, muss man wirklich dazu sagen, dass du, wir haben hier wirklich ein sehr, sehr gutes Pflegerteam bei den Tapiren, die alle, sagen wir mal, innerlich schon so ein bisschen Tapir-Gene aufgenommen haben. Also Timo denkt, glaube ich, schon manchmal so wie ein Tapir. Also der hat auch wirklich ein Händchen dafür. Das ist so wirklich, das merkt man im Umgang, wie der einfach in Gegenwart der Tapire, wie der da agiert. Ne? Da ist das natürlich umso schöner, wenn das auch wieder zurückkommt. Ja. Er ist nicht der Einzige, wir sind mehrere Leute, ne, die da arbeiten im Hintergrund. Und das ist auch unser Ziel, auch in Zukunft, dass wir wirklich den direkten Umgang mit den Tieren können, damit wir halt im Bedarfsfall, wenn Tierarzt nötig ist, ohne Stress an die Tiere rankommen. Wir machen das ja nicht, weil wir das irgendwie lustig finden zu streicheln. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Sondern wir machen das deswegen, um später in bestimmten Situationen reagieren zu können, ohne dass da einer mit der Narkose kommt.
Ist das denn, sagen wir mal so, bist du wie die Jungfrau zum Kinde hier zum Tapir gekommen oder hattest du dich bewusst drauf beworben? Ich meine, vor Gondwanaland kanntest du ja vermutlich Schabrackentapir auch noch nicht, Timo.
Das stimmt. Also Schabrackentapire nicht. Ich habe vorher im Praktika schon mit Flachlandtapiren gearbeitet und ja. So, aber die Schabracken, das war hier zum ersten Mal. Nee, das hat sich irgendwie so gefunden, würde ich sagen. Also damals im kleinen Team in der Rückwärtigen angefangen, wo die Tiere dann nach und nach eingetroffen sind für Gondwanaland. Da haben wir uns morgens einfach abgesprochen und es hat sich dann einfach so rauskristallisiert irgendwie. Ja. Ach, der ja, eine macht immer das.
Das denkt Timo jetzt, aber es gibt ein Geheimnis. Eigentlich haben wir einen Timo ausgesucht, weil das der Einzige ist, der durch die Gitterstäbe passt.
Ja? Ach so. Ja, also,
weil wenn man eine Situation ist, wenn man im Stall ist und es sollte mal eine gefährliche Situation auftreten, was wir Gott sei Dank noch nie hatten, der Timo geht einfach wie so ein Schatten, geht er durch die Gitterstäbe durch und ich bin einfach zu fett, ich passe da nicht durch.
Du bringst also auch anatomisch alles mit, Timo, das ist nicht schlecht.
Also wir haben anatomische Eignung festgestellt und haben gesagt, das ist so richtig, nein, Quatsch. Aber
ja, und der Rest stimmt auch einfach, ja. Das ist der
cooler Nebeneffekt, dass der halt einfach durch die Gitter durchlaufen kann.
Darf ich mal fragen, wie fühlt sich ein Tapir eigentlich überhaupt an? Ist das wie Schweineborsten oder wie kann man sich das vorstellen?
Gute Frage. Ja, Leder, die sind tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Jeder Tapir hat ein bisschen anderes Fell. Selbst bei den Schabrackentapiren ist es so, dass das Weibchen hat ein bisschen kürzeres Fell als unser Männchen zum Beispiel. Aber die haben eine sehr fettige, ölige Haut, so kurze Haare darüber. Ne? Und wenn man Gegenstrich streicht, dann ist das schon so ein bisschen drahtig, ist jetzt nicht überall ganz weich. Aber ansonsten ist es eben ganz normales Fell, kurzes Fell.
Ich sag immer nasser Gummistiefel mit Haaren. Also wer schon mal einen nassen Gummistiefel mit Haaren angefasst hat, der weiß, wie sich Tapir anfasst.
Das dürfte jeder Zweite
kennt sein. Kennt jeder. Ja. Ne? Also ist eigentlich ein ganz gängiges Bild.
Habt ihr denn von Kompaschi und Laila noch, oder habt ihr zu den beiden noch Kontakt? Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich meine, ihr wisst sicher, dass sie gut angekommen sind.
Wir haben gestern telefoniert.
Ja, und schreibt euch auch regelmäßig. Aber nein, natürlich informiert ihr euch, dass sie gut angekommen sind, aber geht es auch noch ein bisschen drüber hinaus? Gerade bei dir, Timo, wo du ja doch ein bisschen noch das Herz, glaube ich, ganz anders dranhängt.
Also ich habe Kompaschi natürlich mal besucht und freue mich, dass der da wirklich ein richtig cooles neues Gehege auch hat, ein altes Elefantenhaus, was umgebaut wurde. Laila habe ich ja mit Micha zusammen auch weggebracht. Ja. Und da ruft die Pflegerin auch ab und zu nochmal an. Wir wissen auch, dass der in Dortmund gut geht und dass sie jetzt mit dem Männchen da zusammen ist, dass sie sich gut vertragen. Wir sind jetzt gespannt, wie es weitergeht, weil die mit Orang-Utans zusammenkommen soll.
Als Vergesellschaftet,
zusammen, okay, vergesellschaftet, ja. Genau. Und das wollen sie jetzt, glaube ich, im Frühjahr machen, wenn es dann auf der Außenanlage geht, wenn das Wetter schön ist. Da bin ich auch mal gespannt.
Und auch die anderen beiden, also wir haben vorhin gerade in Vorbereitung auf den Podcast noch mal geschwätzt, einer von unseren Jungtieren,
ja.
Baru, ne? Der Baru,
der
Erste.
Ja,
der Baru, der ist ja als der Erstgeborene hier, der ist ja erst nach Tschechien gegangen und von Tschechien ist er 2022 nach Lyon, nach Frankreich gegangen. Also wir haben jetzt zwei unserer ehemaligen in Frankreich, einmal in Lyon und einmal in Lisieux. Und ich habe schon gesagt, dieses Jahr, ich mache Urlaub in Frankreich. Also wenn ich irgendwo dort in der Nähe vorbeikomme, Lisieux habe ich schon besucht, also bei dem zweiten war ich schon. Aber den Baru würde ich schon gerne nochmal sehen und das würden wir auch so machen. Also wenn ich jetzt irgendwie im Ruhrgebiet bin, würde ich natürlich logischerweise Laila besuchen. Wenn ich irgendwo in Frankreich bin, gucke ich mir die anderen beiden an. Und wenn Timo irgendwo in der Kante rumgurkt, dann... Das ist schon immer interessant.
Ne? Schon ein bisschen Familie auch geworden, oder?
Ja, es sind halt wirklich charakteristische Tiere. Ne?
Ja,
Und ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, dass wenn man jetzt dort ist, dass die einen jetzt wiedererkennen so ankommen oder sowas. Das sind keine Elefanten. Ne? Aber so manchmal denkt man so, war diese Ohrbewegung jetzt, die er gemacht hat, macht er die bei jedem, wenn er ruft, oder hat er es wegen uns gemacht? Und ich glaube schon, dass wenn man die Tiere einmal so nah an sich ran hatte und auch weiß, wie die reagieren, würde das Vertrauensverhältnis wahrscheinlich auch unter anderen Bedingungen relativ schnell wieder so hergestellt werden können.
Und ich meine, wir haben ja gerade die fantastische Situation. Wer nähert sich da uns gerade? Ist das Nuang? Dass er jetzt herkommt, hat das damit zu tun, dass er eure Stimmen hört oder interessiert ihn generell, was außen rundherum ist?
Also der ist schon neugierig und gerade wenn hier Leute sind, das interessiert ihn schon. Und selbst wenn man mit einer Besuchergruppe hier hinkommt, Da kommt er eigentlich immer mal gucken.
Also weil er kriegt ja auch meistens was.
Er kriegt das auch ja, meistens ja, was.
Genau. Die Erfahrung ist eine gute sozusagen.
Er guckt, ob es was gibt. Und er, das ist auch das Schöne. Also der ist jetzt kein, gewöhnt sich jetzt kein Betteln an. Der guckt, ob es hier was gibt. Und wenn er jetzt nichts kriegt, zieht er auch wieder ab.
Timo, ich frage dich auch mal nach deinem Alltag mit den Tapiren. Bist du jetzt quasi als Tierpfleger, ich weiß ja, ihr seid ja überall eigentlich tätig, bist du jetzt nur bei den Tapiren oder wie viel Zeit am Tag ist für dich und Tapire möglich?
Also heute arbeite ich zum Beispiel im Aquariumbereich.
Okay.
Ich bin jetzt nicht jeden Tag bei den Tapiren. Aber es ist schon so, dass wir sehr viel Zeit für die Tiere haben und auch medizinisches Training mit denen machen und das zahlt sich auch aus. Also gerade in der Eingewöhnungszeit, gerade am Anfang, man lernt die Tiere viel schneller kennen, die werden selbstsicherer und das ganze Handling geht dann auf Dauer wesentlich einfacher.
Es ist schon so, dass wir bei den Tapiren ist das Verhältnis direkter Arbeit mit dem Tier und Reinigungsarbeit ist schon sehr, also da ist schon das Verhältnis bei der Arbeit mit dem Tier ist schon relativ groß.
Ja,
also wir haben ja sehr, sehr viel und das hat Timo ja auch gerade gesagt. Also wir haben auch wirklich das Glück, dass wir diese Zeit tatsächlich haben, ne? Und wir nutzen die auch, indem wir wirklich sehr, sehr viel mit den Tieren arbeiten. Also gerade in der Anfangsphase ist es extrem wichtig, eben nicht hier mal husch, husch schnell durchzugehen und sagen wir mal, sauber machen, Futter hin und dann nochmal hin und vielleicht nochmal Futter. Das kann man auch mal schnell machen. Aber diese Trainingseinheiten und dieses, also wir haben tatsächlich uns stundenlang in den Stall gesetzt und haben einfach nur mit den Tieren gesprochen. So, bis sie halt mal rankommen, ne? Bis sie überhaupt die Stimme kennen, bis sie merken, es passiert mir nicht, ich muss hier nicht doof in der Ecke stehen. Das ist ein bisschen weniger geworden, ne? Wir setzen uns jetzt nicht mehr eine Stunde dahin und reden mit denen. Aber es ist schon das Verhältnis, ist schon dadurch, dass wir die Zeit haben, schon sehr gut, dass wir uns intensiv um die Tiere kümmern können.
Ist ein gutes Stichwort, weil beieinander sitzen und reden und die Zeit vergeht, das haben wir tatsächlich auch hier mit dem Podcast wieder schon geschafft. Ich danke euch recht herzlich und wünsche euch natürlich auch weiter alles Gute. Ich meine, gerade dieses Tapir-Paar werden wir natürlich auch mit großem Interesse weiterverfolgen. Alle hoffen natürlich dann auch da auf das, wie du schon vorhin sagst, wofür Nuang verpflichtet wurde hier in dieser Mannschaft.
Alle beide
natürlich.
Beide haben sie unterschrieben.
Ja, und da erwartet man natürlich auch was hier. Ich danke euch recht herzlich, wünsche euch weiter viel Spaß mit diesen ja besonders zu Herzen gehenden Tieren. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiederhören. Vielen Dank.
Rock'n'Roll. Dankeschön. Ja.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.